Herzlich willkommen zum Tech Talk. Heute habe ich einen besonderen Gast, nämlich den Golo neben mir. Golo, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, hi. Also mein Name ist Golo. Ich bin CTO und Gründer von The Native Web. Wir sind ein kleines Startup in der Nähe von Freiburg im Breisgau, beziehungsweise mit einer Filiale in Stuttgart, und wir machen Produktentwicklung mit Node.js.
Und du warst mal Microsoft MVP, richtig?
Richtig, genau. Ich war 2 Jahre lang MVP für C#. Das ist meine große Liebe gewesen, bevor ich JavaScript entdeckt habe.
Das ist die neue große Liebe?
Das ist die neue große Liebe, genau. Wobei das interessanterweise sich teilweise aufeinander zubewegt und man durchaus Wissen aus dem einen ins andere rübertragen kann. Das ist ganz spannend zu sehen. Und genau, habe mich dann auf JavaScript und Node.js gestürzt, habe das erste deutsche Buch dazu geschrieben. Und ja, damit arbeiten wir jetzt seit 2,5 Jahren inzwischen produktiv und sind fleißig am Entwickeln.
Alles klar. Du bist heute aber eigentlich aus einem ganz anderen Grund da. Nämlich hast du als Thema mitgebracht Docker.
Und als T-Shirt.
Und als T-Shirt, genau. Man sieht schon das Logo hier, dieser Fisch, würde ich mal sagen. Ein Wal. Sagen wir ein Wal. Erzähl uns doch mal kurz, was eigentlich die Idee hinter Docker ist. Was steckt da dahinter?
Ja, also die Grundidee ist im Grunde genommen, du hast so ein ganz normales Standardproblem in der Softwareentwicklung. Wenn die Entwicklung quasi abgeschlossen ist und du deine Anwendung deployen willst oder wenn du sie einem anderen Kollegen, einem anderen Entwickler zeigen möchtest, hast du häufig das Problem, dass du die Anwendung auf einem anderen System erstmal ans Laufen bringen musst. Und ich meine, das kennen wir alle, du hast irgendwie 5 Millionen Abhängigkeiten, die sind dann nicht erfüllt.
Und it works on my machine?
Genau. Ja? Und ja, das Problem ist immer, wie kriegst du das bei jemand anderem ans Laufen? Und dann, ich meine, Libraries, die irgendwie fehlen, DLLs, die fehlen, das ist eine Sache, das lässt sich irgendwie noch mit halbwegs vernünftigem Aufwand klären. Schwierig wird es, wenn halt irgendwelche Services zum Beispiel angebunden werden und du demjenigen dann sagst, ja, du musst irgendwie SQL Server in der und der Version installiert haben oder du brauchst eine MySQL und der will das bei sich aber vielleicht gar nicht installieren, nur um mal was auszuprobieren. Oder er hat schon eine Version drauf und es lässt sich nicht Side-by-Side installieren oder er möchte keinen Rückschritt machen oder die IT-Abteilung erlaubt die Installation nicht oder weiß der Kuckuck was. Also da gibt es ganz viele Gründe. Und das gleiche Problem hast du natürlich auch nochmal, wenn du eine Anwendung quasi in das Rechenzentrum nachher schieben willst oder in die Cloud. Auch da musst du sicherstellen, dass alles da ist, was da sein soll, und das kann natürlich unter Umständen ein größerer Act werden.
Okay, die Lösung dafür schaut wie aus? Oder was verbirgt sich hinter Docker dann, wenn es die Lösung sein soll?
Ja, also der manuelle Ansatz fällt flach. Und jetzt ist halt die Frage, können wir nicht irgendwie eine Anwendung mit all ihren Abhängigkeiten und allen Services so verpacken, quasi in so eine Art Blackbox, dass wir, wenn wir wissen, es läuft in dieser Blackbox, dass wir diese Blackbox durch die Gegend schieben können. Ich gebe dir die Blackbox und sag, führ die Kiste aus und dann machst du das und dann geht alles. Und spontan wird man jetzt sagen, ja, gibt's doch alles schon. Nimm halt eine virtuelle Maschine. Ja, und ist eigentlich auch die perfekte Lösung dafür. Der einzige Haken an der Geschichte ist nur, virtuelle Maschinen sind halt, naja, sagen wir mal, sie fühlen sich nicht unbedingt leichtgewichtig an.
Es sind halt komplette Betriebssysteme, die irgendwie virtuell hochgezogen werden.
Genau, inklusive Emulation von einem kompletten Rechner und so eine VM, die ist halt schon deutlich größer, die belegt viel RAM, die ist relativ rechenintensiv und gerade auf, ich meine, viele Entwickler arbeiten ja heutzutage auch auf Notebooks und naja, wie viele VMs gleichzeitig kann man auf so einem Notebook starten? Lass es mal 4, 5, 6, 7 vielleicht sein. Du wirst keine 100 VMs starten können. Und wenn du gerade halt, wenn du verschiedene Dienste sauber trennen willst, Webserver, Datenbank, Message Queue und noch irgendwas anderes und dafür jeweils eine getrennte VM haben willst, dann wird so ein Notebook auch mit 16 GB RAM halt schnell ein bisschen, naja, dann wird es schwierig.
Ein bisschen träge, alles
genau.
Klar.
Und insofern, VMs wären eigentlich super. Und sie sind nur zu schwer. Und genau da kommt Docker ins Spiel. In einem Satz zusammengefasst, ist technisch nicht ganz korrekt, aber in einem Satz zusammengefasst könnte man sagen, Docker ist so eine Art super ultra-leichtgewichtige VM, wo du auch Anwendungen reinverpacken kannst. Das ist also auch quasi eine Blackbox. Im Unterschied zu einer VM wird aber nicht der komplette Rechner emuliert und auch nicht das ganze Betriebssystem sozusagen oder zumindest nicht der Kernel individuell ausgeführt, sondern im Grunde genommen ist es mehr eine Isolation von Prozessen, dass ein Dienst wie zum Beispiel eine Datenbank quasi seinen abgeschotteten Bereich vom Speicher bekommt, er bekommt seinen abgeschotteten Bereich auf der Platte, er bekommt seinen abgeschotteten Bereich, dass er sich mit anderen Prozessen nicht in die Quere kommen kann. Und was aber geshared wird, und das ist der große Unterschied zu einer VM, was geshared wird, ist sozusagen der zugrunde liegende Betriebssystemkern, der über alle Docker-Container gemeinsam genutzt wird. Das ist quasi Shared Resources, aber eben mit Wänden zwischen den einzelnen Anwendungen, dass eben sichergestellt ist, dass die sich nicht gegenseitig in die Quere kommen Und innerhalb dieser Wände hast du virtualisierte Platte und kannst da drin machen, was du willst, weswegen du da drin zum Beispiel auch alle Abhängigkeiten haben kannst, ohne dass das irgendjemandem in einem anderen Docker-Image in die Quere kommt.
Alles klar. Nur nochmal für mein Verständnis. Docker sorgt quasi dafür, dass ich diese Wände zwischen den einzelnen Prozessen habe.
Genau.
Gibt es eine Möglichkeit für mich als Anwender, hier absichtlich Löcher in die Wände zu bohren und zu sagen, hey, die zwei sollen trotzdem miteinander sprechen können?
Ja.
Gibt's also gibt es auch? Also eine gewisse Konfigurationsmöglichkeit?
Genau. Du kannst Container miteinander verbinden und eben sagen, welcher Container darf auf welchen anderen zugreifen. Es gibt Möglichkeiten, da eben das Networking zu konfigurieren. Das ist kein Thema. Und ja, nee, ich wollte nur gerade sagen. Und vielleicht ein ziemlich wichtiger Punkt ist halt noch, und das ist sowas, wo man auch nochmal einen ganz großen Unterschied zur VM sieht. Ich habe eben gerade gesagt, der Kernel wird gemeinsam genutzt. Das heißt natürlich, dass ich nicht, im Gegensatz zu einer VM, dass ich nicht plattformübergreifend arbeiten kann. Das heißt, wenn ich 5 Docker-Container ausführe auf einem Linux-System, dann müssen die halt auch alle für Linux gebaut sein.
Okay, und die Anwendungen, die ich darin starte, müssen im Endeffekt Linux
dafür passen, oder? Genau. Und ich kann halt zum Beispiel auch keine andere Hardware-Plattform oder Architektur emulieren. Das heißt, es muss eben x86 sein. Ich kann kein ARM auf x86 ausführen oder kein x86 auf ARM.
Alles klar. Wie schaut es aus mit der Ressourcenzuweisung? Ich habe ja bei virtuellen Maschinen die Möglichkeit zu sagen, hey, liebe virtuelle Maschine Nummer 1, du hast eine 1 Terabyte Speicherplatte und außerdem 16 GB RAM oder meinetwegen nur 2. Wie schaut es aus bei den Docker-Containern? Geht sowas auch?
Ja, du kannst für einen Docker-Container kannst du Quotas einrichten, wo du sagen kannst, wenn der mehr als so und so viel Speicher zum Beispiel verbraucht, dann soll er abgeschossen werden. Und dann kannst du halt auch sagen, was dann passieren soll, ob er dann einfach abgeschossen ist oder ob er neu gestartet werden soll, ob er so und so oft nur neu gestartet werden soll, bevor er halt nicht mehr neu hochgefahren wird. Und also insofern kannst du das kontrollieren. Das heißt, du sagst nicht von vornherein, du kriegst so und so viel Speicher, sondern du definierst quasi eine Obergrenze.
Alles klar. Wie kommt es jetzt zu Docker? Also das ist eine Problemstellung, die es schon potenziell relativ lange gibt. Also das ist bei größeren Architekturen, bei größerer Software, kommt man ja recht schnell an den Punkt, wo man sagt, okay, man möchte eigentlich einzelne Bestandteile voneinander trennen. Jetzt plötzlich geistert Docker durch die Welt. Wie ist da ein bisschen die Historie dahinter?
Also Docker ist gerade 2 Jahre alt geworden. Und das stimmt, um Docker wird derzeit ein riesen Hype gemacht. Sie verändern auch wirklich wahnsinnig viel. Und im Grunde genommen ist so Containerisierung die neue Virtualisierung. Das ist das neue Schwarz. Der Punkt ist, Docker an sich ist eigentlich gar nicht das weltbewegend Neue. Das, was da zugrunde liegt, die technische Basis, das sind sogenannte Linux-Container. Das ist ein Verfahren unter Linux, um eben Prozesse voneinander sauber zu isolieren und abzugrenzen. Und die gibt es seit über 10 Jahren. Mhm. Das einzige Problem dabei ist nur, dass diese Linux-Container halt für, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher so ultra kompliziert zu benutzen sind, dass das halt einfach nicht handelbar ist.
Okay.
Außer für ausgewiesene Experten.
Also auch nicht für den normalen Entwickler?
Nicht für den normalen Entwickler. Okay. Also da brauchst du schon wirklich Leute, die sich dann mit Linux-Kernel und Co. sehr detailliert auskennen.
Okay.
Und was Docker geschafft hat, ist eben, sie haben quasi ein vernünftiges Tooling drumherum gebaut. Das heißt, die Software Docker, die an sich macht gar nicht die Magic. Das ist, wenn man jetzt so will, das wird ihnen nicht ganz gerecht, aber es ist im Grunde genommen nur, in Anführungszeichen, die nette Verpackung, dass es halt vernünftig zu bedienen ist.
Okay, alles klar.
Und halt gewisse Standards gesetzt sind und es halt anwendbar verpackt ist.
Okay, ja, ist ja wichtig, dass man eine gute Software auch anwendbar macht. Mhm. Du hast jetzt ein paar Mal Linux genannt. Wie schaut es mit Windows aus?
Kommt. Das kommt. Ja, nee, ich wollte sagen, kommt drauf an. Aber kommt, ist auch richtig. Es ist so, also ich habe gerade gesagt, es basiert auf Linux-Container. Mhm. Und der Punkt ist, das ist eine Entwicklung, die kommt ursprünglich eben aus dem Linux-Umfeld. Mhm. Und von daher ist es zunächst mal so gewesen, dass Docker ist im Grunde genommen eine zweigeteilte Software. Wir haben auf der einen Seite haben wir einen Dienst, der läuft, der sich um das Ausführen von den Docker-Containern, von den Images quasi kümmert, der bei dir auf dem Rechner laufen kann, der irgendwo in der Cloud laufen kann, sonst wo. Das ist die eine Sache. Und der muss, Stand heute, unter Linux laufen, weil der eben auf diese Linux-Container und einen zugrunde liegenden Linux-Kernel angewiesen ist. Um dieses Ding zu steuern, gibt es eine Kommandozeilenanwendung, das ist der sogenannte Docker-Client.
Okay.
Den gibt es nativ für Linux, für Windows, für OS X.
Okay.
Und damit kannst du Docker zumindest die Kontrolle über einen Docker-Server, okay, die kannst du zumindest von jedem x-beliebigen Betriebssystem aus machen. Allerdings, also weil ich eben sagte, kommt. Allerdings ist es jetzt so, dass das Unternehmen Docker natürlich auch ein großes Interesse daran hat, Microsoft mit ins Boot zu holen, weil das ist ja nun auch nicht gerade ein unwichtiges Unternehmen, mhm, und also auch hängen ja auch sehr, sehr viele Entwickler mit dran. Und von daher, das war in der vergangenen Woche auf der Bild ja auch eine der großen Ankündigungen. Von daher wird eben Docker, also auch der Serverteil, auch auf Windows gebracht. Und die derzeitige Ankündigung ist, dass der Windows Server 10, dass der quasi Docker-Technologie enthalten soll, okay, dass ich dann eben auch Windows-basierte Container ausführen kann.
Wo dann auch tatsächlich Windows-Software läuft, wo, richtig, ich meinetwegen, genau, in einen, also nicht, dass das sonderlich sinnvoll wäre, aber ich könnte Word beispielsweise in einen Container packen.
Ja, stimmt.
Okay. Was aber heute schon gehen müsste, ist ja, dass ich sage, okay, ich habe meinetwegen meine Azure Cloud-Plattform, ich ziehe da eine virtuelle Maschine hoch, genau, in der Linux läuft und in diese Linux-VM stecke ich dann Docker. Richtig. Das würde funktionieren.
Ganz genau.
Und an der Stelle haben wir auch ein bisschen eine Unterscheidung, weil wir jetzt offensichtlich mit Docker in der Lage sind, diese Containertechnik Docker eben laufen zu lassen in einer virtuellen Maschine. Mhm. Bei einer virtuellen Maschine, die in einer virtuellen Maschine läuft, ist ja meistens irgendwann mal Schicht im Schacht, ja, sobald man eine virtuelle Maschine in einer anderen virtuellen, ja, Maschine laufen lassen will. Hier geht es, dass man Docker in einer virtualisierten Umgebung laufen lässt.
Richtig, genau. Dadurch, dass halt Docker selber diese ganze Emulation nicht macht, weil das ist das Problem bei den virtuellen Maschinen, dass du quasi einen Rechner im Rechner simulieren müsstest.
Okay.
Das macht Docker ja eben gerade, mhm, nicht. Und dadurch lässt sich Docker problemlos innerhalb von einer virtualisierten Umgebung ausführen. Und es lässt sich sogar Docker in Docker ausführen. Und,
okay,
das kannst du auch beliebig rekursiv eben fortsetzen. Ob das dann sinnvoll ist, sei mal dahingestellt.
Ja, okay. Also, zeigt zumindest, dass diese Abhängigkeiten nicht existieren.
Genau, genau.
Okay.
Und vielleicht eine Sache noch, gerade weil wir es eben von Linux und Windows hatten. Mhm. Interessant ist dabei halt noch, oder worauf man achten muss, ist halt noch dadurch, dass ja der Kernel des Host-Systems über alle Docker-Container geshared wird, heißt das aber natürlich, auch wenn jetzt Docker auf Windows kommt, dass ich damit, weil eben nicht der komplette Rechner und nicht das komplette Betriebssystem ausgeführt werden, dass ich eben keine Linux-Software unter Windows laufen lassen kann, wie das mit einer VM ginge.
Ja.
Und umgekehrt, ich kann keine Windows-Software unter Linux laufen lassen.
Ja.
Das heißt, ich brauche schon angepasste Container an das jeweilige zugrunde liegende Host-Betriebssystem. Und das hieße halt auch,
ja,
ich kann mit Windows Server 10 voraussichtlich dann zum Beispiel einen SQL-Server in einen Docker-Windows-Image verpacken. Aber das läuft halt nur auf einem Windows-Host.
Alles klar, verstanden. Ja. Das würde aber auch bedeuten, ich könnte heute schon hier mit Hyper-V eine Linux-VM hochziehen, mhm, und in dieser Linux-VM auf meinem Rechner dann Docker laufen lassen. Und davon dann eben relativ viele Instanzen, genau, weil es ja relativ ressourcenschonend ist,
genau, dieses Docker. Richtig. Und der springende Punkt ist dabei halt auch, anders, weil dann kann man natürlich jetzt entgegnen, ja super, dann habe ich ja doch wieder eine VM.
Mhm.
Aber der Punkt ist halt, du brauchst ja für mehrere Docker-Container nur eine einzige,
ja,
VM,
richtig,
und nicht für jeden Container eine eigene VM. Und das geht nicht nur theoretisch, das ist praktikabel, das machen ganz viele Leute, einschließlich mir, weil ich halt auf OS X habe genau dasselbe Problem, mhm, wie du derzeit unter Windows. Mit dem Unterschied, für dich wird es eine Lösung geben. Für OS X ist da nichts angekündigt.
Okay, vielleicht noch nicht.
Ja, wer weiß. Und von daher, ich arbeite genauso. Ich habe eben auch eine Virtualisierung auf OS X laufen, virtuelle Maschine und da drin dann Docker und steuere das Ganze lediglich vom OS X Client aus.
Gut, klingt spannend, aber jetzt müssen wir es mal im Einsatz sehen, würde, ja, ich sagen. Zeig doch mal, wie ich vorgehe, wenn ich Docker in Action sehen möchte.
Wenn du einen Docker in Action sehen möchtest, also unter der Prämisse, du hast es schon heruntergeladen, finden tust du das Ganze übrigens auf der Webseite docker.com. Das ist also die Homepage des Unternehmens und da gibt es dann hier oben diesen Punkt Install and Docs und da wird dann eben für alle möglichen Betriebssysteme erklärt, wie du das Ding runterlädst und installierst. Und ja, das führt zu weit, um das jetzt an der Stelle zu erklären.
Alles klar.
Aber im Prinzip findet man dort die Informationen.
Das ist der Startpunkt.
Das ist der Startpunkt, genau. Und wenn man dann den Client hat, den kann man dann über Docker aufrufen einfach.
Das heißt, nur um das zu erklären, weil die Zuschauer nicht alles sehen. Wir haben jetzt hier einen Mac. Du hast da in der Mac jetzt die Bash geöffnet und hast jetzt quasi das Docker-Kommando eingegeben, weil du den Docker-Client bei dir auf dem Mac-Betriebssystem installiert
hast. Ganz genau.
Ah,
genau. Und was ich schon gemacht habe, ist, ich habe im Hintergrund schon eine virtuelle Maschine gestartet, wo jetzt Docker in einem Linux-System läuft. Und mein Docker-Client ist so konfiguriert, dass er eben auf diese virtuelle Maschine zugreift.
Alles klar. Das heißt, wir haben jetzt genau hier diese Konfigurations-Shell quasi, von der du vorhin gesprochen hast, dass die eben auf jedem Client laufen kann.
Genau. Und das Einfachste, was ich jetzt überhaupt mal machen kann, um auszuprobieren, ob es überhaupt geht, ist, dass ich mal Docker-Version eingebe. Und jetzt bekomme ich eben die Information zurück, Client-Version 1.6. Welche Go-Version, das Ganze ist in Go geschrieben, bla bla bla. Und eben Server-Version ist auch die 1.6. ist jeweils die neueste Version. Das heißt, ich weiß schon mal, okay, mein Tooling ist aufgesetzt und er hat eine Verbindung zum Server und ich kann jetzt loslegen. Und um jetzt loszulegen, das Einfachste, was man mal machen kann, ist, es ist zunächst mal relativ unspektakulär, wir können einfach mal ein Ubuntu beispielsweise starten, mal eine Bash in einem Ubuntu-System.
Okay, du bist jetzt gerade schon auf einem Linux-System, das, wenn du jetzt sagst, du startest jetzt Ubuntu in Docker, heißt das, du startest jetzt quasi ein neues Betriebssystem im Docker?
Quasi, ja.
Okay.
Okay. Das heißt, wir sagen Docker und das Kommando, was ich jetzt brauche, ist run, weil ich möchte einen neuen Container ausführen und ich muss ihm mitteilen, welchen Container ich ausführen will. Also in dem Fall Ubuntu. Jetzt ist die Frage, was soll er mit diesem Container machen? Es gibt Container, da ist es sinnvoll, die zum Beispiel als Dienst im Hintergrund auszuführen. Wenn ich zum Beispiel eine Datenbank starte, dann brauche ich keine interaktive Login-Shell. Die soll einfach, die will ich starten, die soll dann einfach laufen. Da ich jetzt eine Bash starten will, sieht das ein bisschen anders aus. Das heißt, ich sage ihm jetzt also in diesem Ubuntu-Container, weil da gibt es keinen Dienst, der so standardmäßig laufen würde, mach mir doch bitte eine Bash auf. Das heißt, ich gebe das Kommando, was er starten soll, quasi mit und muss jetzt noch zwei Parameter angeben, nämlich minus i und t. Das i steht für interactive. Dass ich also eine interaktive Session bekomme, dass ich eben mit der Bash dann auch irgendwie kommunizieren kann und das T steht für emuliere und TTY, dass ich da eben drauf zugreife.
Bevor du auf Return drückst, du hast jetzt hier Ubuntu geschrieben. Das ist offensichtlich der Name von dem Image, das du jetzt starten möchtest.
Richtig.
Das muss ja bei dir jetzt schon irgendwo auf der Platte liegen.
Das muss irgendwo herkommen, genau. Im Normalfall, wenn man das auf seinem System, wenn du das jetzt machen würdest, dann wäre das erstmal nicht da. Und es gibt im Internet gibt es den sogenannten Docker-Hub. Das ist eine Registry von Docker-Betrieben, in der quasi für jeden frei zugänglich fertige Images liegen. Und es gibt eine Handvoll oder eine größere Handvoll von fertigen offiziellen Images. Und hier sieht man, also hier oben gibt es ein Suchfeld und da unten drunter sind dann so einige aufgelistet und man sieht, da ist auch Ubuntu dabei. Und ich könnte jetzt aber, das ist für jeden nicht nur frei zugänglich zum Ziehen von Images, sondern wenn du möchtest, kannst du auch ein Image bauen und dorthin veröffentlichen und es sozusagen der Weltöffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und der Punkt ist jetzt einfach, wenn wir das Ganze jetzt starten, dann prüft er eben, liegt auf dem Rechner lokal, beziehungsweise besser gesagt auf der VM, liegt da dieses Ubuntu-Image schon vor? Wenn ja, nimmt er das. Wenn nein, spricht er die Registry im Internet an und zieht von dort das Ubuntu-Image erstmal runter und startet es dann und cached es halt lokal. Das heißt, wenn ich es nochmal starte, ist es direkt verfügbar. Und im Grunde genommen macht es für mich keinen Unterschied, ob es schon da ist oder nicht. Nur wenn es halt nicht da ist, dauert der Start ein bisschen länger.
Ah, ist klar. Und Ubuntu ist jetzt quasi tatsächlich ein eindeutiger Qualifier für dieses
genau.
Image.
Genau. Also es ist bei diesen Image-Namen ist es so, dass die offiziellen Images, die haben einfach einen Namen, wie halt Ubuntu, Redis, Nginx, sonst was. Und wenn, angenommen, ich hätte jetzt einen Ubuntu-Container selber gebaut, was ich nicht habe, aber angenommen, wenn, dann würde ich das mit meinem Benutzernamen auf dem Docker-Hub prefixen müssen mit einem Slash. Und damit kann im Grunde genommen jeder einen Ubuntu-Container bauen, ohne dass man sich in die Quere kommt.
Okay, und verstanden.
Genau. So, und wenn wir das jetzt starten, man beachte jetzt mal die Zeit, die das Ganze braucht, bis die Bash da ist, also so im Vergleich zu einer VM. Wie gesagt, es ist nicht ganz das Gleiche vom Umfang her, aber nichtsdestotrotz wird ja ein Ubuntu gestartet und eine Bash. Enter und here we are.
Okay.
Lass das mal eine Sekunde gewesen sein. Und man sieht jetzt, der Command Prompt hat sich geändert. Da steht jetzt Root, also ich bin offensichtlich als Root-User angemeldet, auf einem Host namens FD2E sowieso. Das ist jetzt eine dynamisch generierte ID für diesen Container, der jetzt läuft. Und jetzt habe ich ein Ubuntu.
Okay, das heißt, die Befehle, die du jetzt eingibst, gibst du auf Ubuntu ein.
Genau.
In der Bash auf Ubuntu.
Richtig, genau. Und
würde jetzt, wenn du den Container beendest, wo neu startest, würdest du den anderen Namen kriegen?
Das probieren wir direkt einfach mal aus. Wir gehen raus mit Exit. Auch hier Enter und zack, wir sind weg. Das heißt, auch das Stoppen von so einem Container geht extrem schnell. Und wenn wir jetzt das Ganze einfach nochmal starten, dann sehen wir, wir kriegen root at aa9d und das ist eine andere ID als oben drüber, ist ein anderer Hostname. Das heißt, es scheint erstmal so zu sein, als ob wir auf einem neuen Host wären. Und das Ganze lässt sich auch noch in Anführungszeichen beweisen, indem wir jetzt zum Beispiel sagen, echo hallo Welt, wird hallo Welt ausgegeben. Jetzt kann ich ja mit Cursor hoch in der Historie zurückwandern. Mhm. Wir gehen raus, wir starten ein neues Ubuntu. Ich drücke einmal Cursor nach oben und es passiert eben nichts und man sieht, die History ist leer. Also es ist tatsächlich, wie wenn ich eine VM anhalten würde oder beenden würde und eine komplett neue Instanz wieder hochfahren würde.
Ja, okay.
Genau, jetzt kann ich eben in so einem Container, kann ich jetzt Aktivitäten ausführen. Und das Schöne ist halt, es ist isoliert in diesem Container und es betrifft meinen Host halt überhaupt nicht. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Sachen auf die Platte schreibe, wenn ich Software installiere, das passiert in einem virtuellen Dateisystem für diesen Container.
Ja.
Das ändert an meinem Host gar nichts. Außer, dass halt irgendwo eine Datendatei für das virtuelle Dateisystem abgelegt wird.
Genau, wächst ein bisschen wahrscheinlich.
Genau, und das lässt sich jetzt mal demonstrieren. Zum Beispiel, wir machen ein WGET. WGET ist ein Linux-Utility, um eine Webseite quasi im Quellcode abzurufen. Mhm. Und wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte die Microsoft-Homepage mal abrufen. Sagen wir wget-microsoft.de und jetzt kriege ich die Fehlermeldung. Okay, sorry, WGET ist gar nicht installiert. Um jetzt WGET auf das System zu bekommen, würde ich dann apt-get verwenden. Apt-get ist der Package Manager für Ubuntu und andere Linux, oder ist einer der Package Manager, die es eben für Linux gibt. Und ich kann jetzt also hier sagen, apt-get installiere doch bitte mal WGET. Er guckt jetzt im Internet nach, sagt mir, okay, das würde so und so viel Plattenplatz in Anspruch nehmen. Will ich das wirklich machen? Ich sage ja und jetzt lädt er also WGET passend für, hier sieht man übrigens auch in den Pfaden, da steht was mit archive.ubuntu.com. Ist hier oben gerade vorbeigerauscht. Ja, ja. Und das heißt, jetzt hat er WGET für Ubuntu runtergeladen und installiert. Und okay, wenn ich jetzt nochmal sage, WGET microsoft.de, dann sieht man, aha, jetzt tut sich was. Er sagt irgendwas mit resolving microsoft.de, HTTP request send, bla bla bla. Und dann steht eben hier unten saving to index.html.
Okay.
Und wenn wir jetzt mal hier schauen, dann sehen wir, dass eine Datei index.html existiert. Und wenn wir da mal einen Blick reinwerfen, die mal ausgeben lassen, dann sehen wir, es ist offensichtlich eine HTML-Seite. Im Titel steht was mit Microsoft Corporation, also genau, das scheint die richtige zu sein.
Und okay.
Genau.
Also du hast jetzt quasi in den ins, im Container laufende Ubuntu hast du jetzt WGET rein installiert.
Richtig, genau. Okay. Und jetzt können wir das Spielchen eben nochmal machen, wie eben. Ich gehe mit Exit nochmal raus. Starte nochmal einen neuen Container und wenn wir das gleiche, jetzt machen wir nochmal ein ls, man sieht, die index.html ist weg.
Okay, richtig. Also,
beziehungsweise sie war nie da in diesem Container. Und wenn wir jetzt nochmal sagen, WGET microsoft.de ist eben WGET wieder nicht da. Wir haben also wirklich eine frische neue Instanz bekommen.
Okay, und das ist quasi immer, wenn du den Container abschaltest, wieder hochziehst, dann kriegst du was komplett Neues, was richtig wieder auf der Ausgangsbasis ist, wo wir vorher waren.
Genau.
Okay, lass uns doch mal ein bisschen was Komplizierteres machen.
Okay. Was Komplizierteres, nehmen wir auch mal ein vorgefertigtes Image. Lass uns mal einen Webserver starten. Und Webserver unter Linux, einer der ganz großen, ist nicht Apache, sondern Nginx. Den finde ich immer wieder überraschend, den kennt kaum jemand. Mhm. Kennst du Nginx?
Nein, hätte ich nicht.
Okay, den kennt
jetzt schon, weil wir vorhin schon drüber gesprochen haben.
Aber das ist ein, also hier heißt so schön High Performance Reverse Proxy Server. Das ist ein sehr, sehr krasser Open Source High Performance Web Server, der, soweit ich weiß, GitHub und WordPress antreibt.
Aha, okay.
Also, kommt aus Russland und ist ein ziemlich cooles Stück Software. Und im Gegensatz zu Apache weitaus einfacher zu konfigurieren. Und ja, jetzt gehen wir einfach mal hin und starten einen Nginx-Server auf meinem System. Also, die erste Hälfte von dem Kommando kennen wir schon. Das ist wieder Docker Run.
Mhm.
Ein großer Unterschied, jetzt sagen wir erstmal, wir wollen einen Nginx starten.
Okay.
So. Auch hier wieder, er würde jetzt prüfen, ist es auf meinem System schon da, wenn nicht, lädt das runter und so weiter. Jetzt ist ein Unterschied, wir wollen mit Sicherheit keine interaktive Session starten. weil das macht bei einem Server, der einfach laufen soll, macht nicht so viel Sinn. Das heißt, wir geben minus D als Option an. Das heißt, starte das Ganze bitte im Detached Mode. Also starte ihn und kehre direkt wieder auf meinen Terminal zurück. Und so ein Webserver, der läuft ja auf einem bestimmten Port. Also üblicherweise HTTP ist Port 80.
Ja, richtig.
Jetzt könnte es natürlich sein, dass ich Port 80 auf meinem Host schon, dass der schon belegt ist.
Wer ist jetzt der Host?
Ja, okay, auf der virtuellen Maschine.
Okay, die virtuelle Maschine, die auf deinem Mac läuft,
richtig,
die das Linux-Betriebssystem hat,
genau,
auf dem du wiederum Docker ausführst.
Genau.
Okay.
Das ist, klingt erstmal, es klingt weitaus schlimmer und komplizierter, als es ist. Wenn man das mal eine Weile lang gemacht hat, dann fliegt man da drüber. Ja. Aber ja, es ist gut, dass du nachfragst.
Okay.
Ja, und jetzt könnte es sein, dass dieser Port 80 auf der virtuellen Maschine schon belegt ist.
Ja,
richtig. Beziehungsweise, vielleicht möchte ich ja auch Nginx mehrfach starten.
Ja.
Dann müsste ich eine Möglichkeit haben, ihm den Port vorzugeben. Und innerhalb des Containers, dem Nginx selbst, ist das ja eigentlich vollkommen egal. Der sagt, hey, ich stelle meine Dienste auf Port 80 zur Verfügung. Auf was das in der virtuellen Maschine gemappt wird, ist mir doch egal.
Ja, ja, absolut.
Genau das machen wir jetzt. Wir machen also ein Port-Forwarding und sagen jetzt, wir forwarden jetzt den 8080-Port von der virtuellen Maschine auf Port 80 von dem Container.
Okay.
Also genau genommen andersrum. Wir forwarden Port 80 vom Container auf Port 8080 auf der virtuellen Maschine und drücken Enter. Und das war's. Also auch wieder halbe Sekunde, so ungefähr. Jetzt hat er...
Heißt es, wenn ich jetzt im Mac einen Browser aufmache, im Browser eingebe, hey, die IP-Adresse von der virtuellen Maschine, Port 8080, komme ich beim Webserver raus.
Richtig.
Zeig's uns.
Ja. Ich zeige es dir gleich. Ich beende diesen Container gerade nochmal mit Docker Stop und ich gebe den Anfang von dessen ID an, die dynamisch generiert wurde. Ich zeige es deswegen, weil ich erstmal zeigen will, dass im Moment nichts läuft.
Okay, der Beweis, dass es kein Fake ist.
Genau, nicht, dass es nachher heißt, ja.
Was so. Der Golo wieder zeigt.
Genau. Und ein wichtiger Punkt ist, ich möchte jetzt auf dieses Ding zugreifen und unter Linux ist das total einfach. Weil da gebe ich einfach ein Localhost. Mhm. Weil ich bin ja eh auf Linux und Docker läuft direkt auf Linux. Und das ist so etwas, wo man unter OS X oder auch unter Windows sehr gerne mal drauf reinfällt, dass man dann im Eifer des Gefechts, man ist so beschäftigt damit, ob das jetzt alles passt und ob man jetzt die Software richtig gebaut hat, dass man dann eingibt Localhost 8080, Enter drückt und dann,
nichts
okay,
passiert.
Jetzt käme sowieso nichts, aber dann sich wundert, warum lädt der jetzt nicht? Und man... Man überlegt, oh Gott, hast du irgendwie den Webserver in dem Container falsch konfiguriert oder sonst was, bis man irgendwann drauf kommt, es ist nicht Localhost, es ist die IP deiner virtuellen Maschine, die du angeben musst. Die muss man wissen. Ja, große Preisfrage ist, woher kriege ich die? Woher weiß der Docker-Client eigentlich, wo der Server liegt, den er ansprechen soll?
Ja?
Und das Ganze wird über Umgebungsvariablen konfiguriert.
Aha, okay.
Das heißt, ich benutze das Kommando env, was mir alle Umgebungsvariablen auflistet. Und weil das eine ziemlich lange Liste ist, sage ich jetzt hier noch, filtere das Ganze doch bitte nach dem Schlüsselwort Docker. Und hier sieht man jetzt, es gibt drei Variablen, Docker-Host, Docker-TLS und Docker-Third-Pass. Und im Host steht eben 192, 168, 99, 100. Das ist die IP-Adresse von meiner VM. So, und dann gehen wir jetzt auf 192, 168, 99, 100, Port 8080 und kriegen ein Nginx.
Das ist er. Du kennst ihn, das ist er?
Aber das dürfte er gar nicht sein, weil er läuft ja nicht.
Ich habe gerade drüber nachgedacht. Er ist noch im Cache wahrscheinlich von unserem Test.
Genau. Das wäre jetzt der ultimativ schlechte Beweis gewesen dafür, dass das kein Fake ist. Also wir machen mal einen Reload und jetzt kommt eben auch Webseite nicht verfügbar. Ja, der typische Vorführeffekt. Ne? So, und jetzt gehen wir hin.
Webseite nicht verfügbar, nur damit die Zuschauer es verstehen. Es war wirklich so, dass wir Webseite nicht verfügbar jetzt auch erwartet haben.
Genau.
Die Seite vorher war einfach noch gecached, weil wir vorher kurz das Demo-Szenario durch sind, ob das alles läuft.
Genau.
Wir haben jetzt hier festgestellt quasi, dass tatsächlich aktuell Nginx nicht läuft, weil die Website nicht verfügbar
ist. Ich kann es jetzt auch nochmal für jeden nachvollziehbar zeigen. Das heißt, wir starten jetzt den Nginx also nochmal neu und nochmal also auf Port 80 bzw. mit der Weiterleitung auf Port 8080. Gehen nochmal in den Browser, machen jetzt hier auch nochmal über die Maus richtig einen Reload und hier,
oh ja,
das ist das, was wir eigentlich haben wollten und was eben gar nicht erst hätte kommen dürfen. Und jetzt passt es. Okay. So, das heißt, jetzt habe ich also im Grunde genommen einen Webserver innerhalb von einer halben Sekunde auf mein System gekriegt, was ziemlich flott ist. Und es wäre halt höchstens noch die Zeit für einen Download dazugekommen. Mhm. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit quasi dem benötigten Aufwand, um das Ding auf dem System richtig zu installieren, zu konfigurieren, einzurichten, potenziell Konflikte aufzulösen, dann ist das schon ziemlich krass. Und vor allem, das funktioniert ja jetzt mit jeder Software so, solange sie als Docker-Image verfügbar ist.
Okay.
Genau. So, und wenn man jetzt hingeht und das Ding wieder weghaben will, dann, ja, jetzt habe ich gerade ein Clear Screen gemacht, war blöd, ne? Also die ID wäre halt dafür notwendig gewesen. Das heißt, jetzt muss ich irgendwie rausfinden, welche Docker-Prozesse oder welche Docker-Images laufen denn gerade überhaupt, welche Docker-Container. Und dafür gibt es das Kommando Docker PS, also PS für Processes. Und hier sehe ich jetzt, okay, da läuft also ein Nginx, er listet mir die Container-ID auf 6343 sowieso. Und ich sehe eben, okay, das ganze Ding läuft. Es wird auch das Port-Forwarding von 8080 auf 80 angezeigt. Mhm. Also das ist genau der. Und den könnte ich dann jetzt eben mit Docker-Stop wieder anhalten. Und vielleicht eine Kleinigkeit da am Rande. Du siehst, wir haben hier als Name Reverend Engelbart. Mhm. Und die Idee dahinter ist im Grunde genommen, jeder Container kriegt erstmal so eine ID. Die ist halt nur für einen Menschen, also die ist eindeutig. Das ist das Gute daran. Das Schlechte daran ist, sie ist so für einen Menschen relativ schwierig zu handhaben. Man kann sie sich nicht gut merken. Und es wäre eigentlich cool, wenn ein Container einen eindeutigen, aber griffigeren Namen hätte. Und die meisten Entwickler, mich eingeschlossen, sind halt dafür irgendwie zu faul, jedes Mal einen Namen zu vergeben. Und deswegen geht Docker hin, damit das Ding halt trotzdem einen Namen hat und vergibt irgendeinen Namen. Und Docker macht das intern so. Die haben quasi zwei Listen in ihrer Software drin. Einmal eine Liste von Adjektiven, einmal eine Liste von Nachnamen von berühmten Persönlichkeiten und sie wählen halt aus beiden Listen irgendeinen zufälligen Eintrag aus und hängen die aneinander und so kommt dann eben sowas wie Reverend Engelbart zustande. Und eine lustige kleine Anekdote an der Stelle ist, wie gesagt, Docker ist Open Source, die Quellen kann man sich auf GitHub angucken und wenn man sich diese Funktion mal anschaut, dann ist da halt dieser Code, der halt diese random Items aus den Listen rausholt und dann am Schluss kommt dann eine Abfrage, sinngemäß, wenn das Adjektiv boring ist und eben der ausgewählte Nachname Wozniak, dann fang bitte nochmal von vorne an mit einem Kommentar drüber. Steve Wozniak is not boring. So als kleine Hommage an ihn. Das finde ich sehr schön. Und genau, jetzt kann ich eben diesen Container wieder anhalten, halt entweder über seine ID oder eben über den Namen. Ich gehe jetzt über die ID. Man sieht, es reicht also auch, wie gesagt, in Kurzform der ID sozusagen einzutippen. Es genügen so viele Zeichen, bis es eben eindeutig ist. Jetzt ist er angehalten und wenn ich jetzt in den Browser wechsle und hier nochmal einen Reload mache, dann sieht man eben auch, er ist wieder weg.
Genau,
ist er wieder weg. Und jetzt haben wir also wieder quasi einen sauberen Stand und mein System, mein Host-System hat sich quasi nicht geändert.
Okay, das war jetzt ein Image, das wir direkt so von Docker gezogen haben, diesen Nginx.
Genau.
Image. Ja. Du hast vorhin erwähnt, man kann die auch selber bauen. Wie wäre das konzeptionell oder wie würde ich da vorgehen?
Im Prinzip hast du zwei Möglichkeiten. Also Variante 1, die ist nicht ganz ernst gemeint, Variante 1 ist, starte meinetwegen einen Ubuntu-Container, weil du brauchst ja irgendeine Basis, um damit anzufangen. Und führe da drin die Anweisungen aus, die du halt brauchst, um deine Software da drin ans Laufen zu bringen. Und dann bitte den Rechner nie wieder anfassen, nicht mehr neu starten und den Container nicht beenden. Und dann hast du deinen eigenen Container am Laufen. Das ist natürlich total unpraktikabel. Das ist nett zum Experimentieren und mal auszuprobieren, welche Schritte wären denn notwendig und so. Aber im Grunde genommen willst du natürlich ein reproduzierbares Verfahren haben, was im Idealfall auch automatisiert vielleicht ablaufen kann, um quasi nach Kochrezept ein Image wieder aufzubauen. Und dieses Kochrezept ist, wenn du so willst, nichts anderes als ein Skriptfile. Und im Docker-Kontext nennt sich das Ganze eben Docker-File. Und wenn wir uns so ein Docker-File mal angucken, ich nehme jetzt mal eins von einem Image von uns. Das ist ein Image, was im Grunde genommen Node zur Verfügung stellt. Es gibt ein offizielles Node-Image, von dem gehen wir auch aus. Also sieht man hier in Zeile 1, from Node 01036. Allerdings, du hast so eine Handvoll Tools, die du unter Node immer wieder brauchst und die sind da halt nicht drin. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen dieses Basis-Node-Docker-Image und bauen darauf auf und führen jetzt im Grunde genommen mit Run da drin einen NPM-Install aus, das ist die Paketverwaltung von Node, und installieren halt eine ganze Reihe von Modulen, die wir halt üblicherweise brauchen, damit wir halt einen Node-Container oder Node-Image kriegen, wo das ganze Zeug schon mal drin ist. Das ist jetzt ein relativ kleines, überschaubares Docker-File. Da passiert in der Regel deutlich mehr, dass noch irgendwelche Ports freigegeben werden, dass irgendwelche Daten vom Host noch in den Container reinkopiert werden, dass SSH-Schlüssel eingerichtet werden, Zertifikate kopiert, was weiß ich was. Also das ist sehr überschaubar, aber es zeigt das Prinzip. Und auch hier jetzt die Frage, wie komme ich von so einem Docker-File zu tatsächlich einem Image? Dafür gibt es das Kommando docker-build. Dem muss ich zum einen angeben, wo findet er dieses Docker-File? Mhm. Also im einfachsten Fall im aktuellen Verzeichnis. Und der zweite Punkt ist, damit dieses Image irgendwie nachher auch eine Bezeichnung hat und nicht einfach nur eine ID bekommt, gebe ich ihm noch einen Namen bzw. einen Tag und könnte das Ganze jetzt halt zum Beispiel nennen Goloroden My Personal Node oder was weiß ich. Und wenn ich jetzt Enter drücken würde, bekäme ich eine Fehlermeldung, weil ich im falschen Verzeichnis bin. Aber vom Prinzip her, wenn ich im richtigen Verzeichnis wäre, dann würde er jetzt loslaufen, würde dieses Node-Basis-Image ziehen, würde meine Aktivitäten in diesem Image ausführen und dann am Schluss eben ein fertiges Image rausplumpsen lassen, wo dann, was dann dieses Tag als Namen bekommen hat, über das ich das Ganze dann ansprechen
kann. Wo liegt es dann?
Das liegt irgendwo. Ja, das liegt irgendwo.
Okay.
Das liegt irgendwo auf meinem System, beziehungsweise in der virtuellen Maschine.
Okay, genau.
Da hat halt Docker irgendwo tief vergraben seinen Ordner,
verstanden,
wo er das auflistet. Wenn man wissen will, was es so alles gibt, dann gibt es auch wieder ein Kommando, um sich alle Images auflisten zu lassen.
Eigentlich
und so
möchte ich es ja wahrscheinlich irgendwann mal auf Docker hochschieben.
Genau. Das heißt, es ist schön, dass es auf meinem System liegt, aber vielleicht willst du es auch haben. Mhm. Ja, und dann gibt es das Kommando Docker Push. Und wenn ich einen Account in der, auf dem Docker Hub habe, den wir ja vorhin schon mal kurz gesehen haben, dann pusht er jetzt eben unter meinem Login dieses Image nach oben und dann kannst du oder jeder x-beliebige andere kann sich das Ganze dann eben runterladen. Man kann die Dinge auch versionieren, indem man an das Tag noch eine Versionsnummer dranhängt, kann verschiedene Versionen verwalten und so weiter. Genau. Und das ist dann im Grunde genommen so der übliche Workflow, den du hast, um eben so ein Image selbst zu erzeugen.
Alles klar.
Zwei Sachen noch. Das ist vielleicht noch ganz interessant, weil wir haben vorhin gesagt, so ein Docker-Image, wenn du das beendest, dann ist es platt, dann ist es weg. Das ist eigentlich cool, weil du jedes Mal wieder komplett bei Null anfängst und das ist so, ja, eigentlich so, wie es halt sein soll. Das ist gut für die Anwendung, das ist allerdings nicht so gut für die Daten. Weil angenommen, du hast jetzt ein Container, da ist eine Datenbank drin, dann ist das schön, dass du den Datenbankserver sozusagen resetten kannst, allerdings sind halt auch alle deine Daten weg. Ja, das ist vielleicht weniger cool. Und was man da halt machen kann, es gibt ein Konzept, das nennt sich Volume. Und ein Volume ist quasi nichts anderes als ein Verzeichnis von dem Hostrechner beziehungsweise von deiner virtuellen Maschine. Und dieses Verzeichnis lässt sich in den Docker-Container hinein mounten, in ein Verzeichnis dort. Und dann nimmst du zum Beispiel das Verzeichnis, wo die Datenbank ihre Dateien ablegt und mountest das eben auf ein Verzeichnis vom Host. Und das heißt, für die Datenbank sieht es so aus im Container, als würde sie auf ein Verzeichnis im Container schreiben. In Wahrheit wird es aber quasi aus dem Container rausgereicht auf den Host.
Verstehe.
Und da persistiert. Und wenn du den Container dann eben beendest oder abstürzt oder sonst was und du ihn neu startest, wenn du dasselbe Host-Verzeichnis wieder mountest, dann bekommst du eben deine Daten wieder. Und auf die Art kannst du halt Daten persistent machen, die sozusagen einen Docker-Container-Neustart überleben.
Okay.
Das ist das eine. Und das zweite ist, gerade bei Servern ist es ja oft notwendig, dass man die noch irgendwie konfigurieren muss. Sagen wir mal, keine Ahnung, der Admin-User soll ein Passwort bekommen. Jetzt willst du das ja nicht hart kodiert im Docker-File drinstehen haben, weil dann hätte jedes Mal jeder Docker-Container immer dasselbe Passwort.
Ja,
das willst du vielleicht von außen setzen können. Und das läuft über Umgebungsvariablen.
Okay.
Das heißt, bei dem Docker-Run-Aufruf kannst du halt auch über einen Parameter kannst du Umgebungsvariablen mitgeben. Und die Software in dem Docker-Container, die muss halt mit diesen Umgebungsvariablen irgendwas anfangen können.
Klar.
Das ist aber dann im Grunde genommen anwendungsspezifisch, wie du halt dahin kommst. Genau, das ist vielleicht noch ganz gut zu wissen, neben den Port-Forwardings, das sind so die drei wichtigsten Sachen, die Forwardings, die Umgebungsvariablen und halt die Volumes.
Alles klar. Erstmal danke an der Stelle, wenn ich jetzt Entwickler bin und sage, ich möchte mich hier ein bisschen tiefer damit beschäftigen, wo fange ich an, was sind Quellen, die ich mal konsultieren sollte?
Ja, das ist eine ziemlich gute Frage, weil auf der einen Seite, also ein großes Problem ist bei Docker, das oft erstmal nicht so richtig greifbar ist, wofür brauche ich das Ding überhaupt.
Mhm.
Also ich hoffe, dass das jetzt nach dem Tech-Talk ein bisschen klarer geworden ist, aber so zu Anfangszeiten von Docker, so vor anderthalb Jahren, hatten die so ein nettes Tutorial auf ihrer Webseite, wo man quasi eine Shell im Browser hatte und dann durchgeführt wurde, welche Kommandos man eingeben sollte. Und das hat man gemacht. Es hat auch alles funktioniert. Also technisch grandios gelöst. Du hast nur nicht verstanden, wozu du das Ganze brauchst. Und dann, okay, jetzt habe ich das gemacht. Und? Mhm. Ja, und das ist, wie gesagt, inzwischen ist man da ein bisschen weiter. Generell ist die erste Anlaufstelle die Docker-Webseite, also docker.com, beziehungsweise die Subdomain docs.docker.com. Die haben wir ja vorhin für die Installation schon mal kurz angesprochen. Dann haben wir hier eben den User-Guide, wo wahnsinnig viel drinsteht. Wir haben die Doku zum Docker-Hub. Wir haben Beispiele, wo erklärt wird, wie verschiedene Systeme oder Applikationen eben aufgesetzt werden. Es gibt hier noch die Reference, wo die ganze Kommandozeilenparameter alle erklärt sind. Und es ist im Grunde genommen, man sieht es schon an der Länge der Menüs, es ist ziemlich viel Zeugs, was da drin steht. Das ist auch alles sehr, sehr ausführlich, was an und für sich gut ist. Es ist nur anfangs, es erschlägt dich. Mhm. Und es ist ein bisschen mühsam, sich da mal zurechtzufinden. Und so meine Empfehlung wäre halt, nimm dir mal ein Wochenende Zeit, klick dich mal durch, lies es vielleicht 2-3 Mal. Es wird beim ersten Mal sicherlich nicht alles verständlich werden, aber es kommt so nach und nach, das große Gesamtbild. Und ansonsten, wie so oft, ausprobieren. Learning by doing. Das ist die eine Sache, also das ist so die primäre Anlaufstelle. Mhm. Dann gibt es in vielen größeren Städten inzwischen User Groups beziehungsweise regelmäßige Docker Meetups, wo man sich eben mit Gleichgesinnten treffen kann, so im Grunde genommen wie bei jeder anderen Community auch. Und ich habe einen Blog, das liegt bei Heise. Und in meinem Heise-Blog schreibe ich eben öfters mal über Docker und was man damit so machen kann. Und ganz spannendes Thema, Docker auf dem Raspberry Pi ausführen. Das geht nämlich auch mit angepassten ARM-Containern eben. Klar, Zeitschriften kann man auch immer mal wieder reinschauen. Zu guter Letzt, ich erkläre das Ganze auch in ausführlicher Form gerne nochmal in Unternehmen. Und das sind im Grunde genommen so die Anlaufstellen, die mir jetzt so spontan einfallen und wohin man sich wenden kann.
Alles klar. Vielen Dank. Das war jetzt jede Menge Informationen. Ich denke auch auf jeden Fall ziemlich spannend. Spannendes Thema. Damit, Golo, vielen Dank an dich für die Einführung in Docker. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Tech Talk. Ciao.
Alles klar. Danke.